Hallo, hier ist Ulrike mit der 109. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte von Tops und Flops im Garten und was so anliegt an Gartenarbeit. Heute ist der 25. Mai. Und diesmal war ich tatsächlich auch schon im Garten, bevor ich diese Folge aufnehme. Gewöhnlich ist das ja umgekehrt. Deshalb jetzt gleich dazu, was ich aktuell so gemacht habe im Garten. Danach geht es noch etwas über den phänologischen Kalender, Flops bei der Voranzucht von Tomaten und generell Gartenarbeit im Mai, Juni. Gartenarbeit hängt ja immer von dem Wetter ab. Aktuell habe ich im Garten tatsächlich den Regen, den es gestern ja dann doch endlich gab, dazu genutzt, ein paar Pflänzchen umzupflanzen. In Deutschland ist ja in diesem Jahr 2025 das trockenste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, was schon ziemlich bemerkenswert ist. Umso größer war die Freude, als es jetzt gestern auch hier im Rheinland endlich ein wenig regnete. Auch in der nächsten Woche ist erstmal eher wechselhaftes Wetter angesagt. Danach könnte es natürlich auch wieder trocken und relativ heiß weitergehen. Aber dieses wechselhafte Wetter, wo es immer auch wieder ein wenig regnen soll, ist ideal, um vorgezogene Jungpflanzen auszupflanzen oder auch um schon im Beet gekeimte Pflänzchen umzusetzen, wenn die da zu dicht stehen oder einfach am falschen Ort. Wie das bei mir im Garten jetzt heute war, ich habe ein paar Brokkoli umgepflanzt, die im Hochbeet zu dicht standen. Und ich habe Bechermalven etwas auseinandergesetzt und in andere Beete noch ausgepflanzt. Den Pflänzchen bekommt es einfach besser, wenn ihnen dann beim Umpflanzen oder kurz danach nicht einfach nur die heiße Sonne aufs Haupt scheint sozusagen, sondern es ist besser, wenn das Wetter etwas bedeckt und halt nicht ganz so heiß ist. Gleichzeitig ist das Wetter nach einem Regen natürlich ideal zum Unkrautjäten. Die Kräuter lassen sich einfach viel leichter aus dem Boden ziehen, als wenn selbiger Staub trocken ist, was leider nach dieser sehr langen Trockenheit inzwischen der Fall war. Es hat gestern jetzt etwas geregnet hier. Es könnte aber von der Menge her noch deutlich mehr sein und ich hoffe sehr, dass in den nächsten Tagen noch ein bisschen was kommt, weil die Trockenheit schon jetzt langsam anzog, auch hier im Rheinland, wo es ja Ostern noch tatsächlich auch geregnet hatte, im Gegensatz zu einigen anderen Landesteilen in Deutschland, besonders im Norden und im Osten, wo es bei weitem viel zu trocken ist nach wie vor. Im April hatten wir dieses Jahr ein recht heißes Wetter tagsüber, in den Nächten war es aber teilweise noch ordentlich frisch, so dass es den Gurken und Tomaten, die Mitte Mai dann auch von mir rausgesetzt wurden, nicht so richtig behagt hat. Dazu aber noch etwas mehr später in dieser Folge. Erstmal kurz zur Einordnung, phänologischer Kalender. Wir haben dieses Jahr einen recht frühen Start des phänologischen Frühsommers. Der Beginn des Frühsommers ist ja gekennzeichnet durch den Beginn der Holunderblüte. Die blühen hier in Brühl seit etwa, ich schätze, seit 14 Tagen, also seit Mitte Mai, was einfach an dem tagsüber ja recht heißen und durchweg trockenem Wetter lag und liegt. Die Holunder befinden sich auch immer noch in ihrer vollen Blüte. Es blüht jetzt auch der Klatschmohn, die Robinien blühen, Gräser blühen, Mitte des Monats werden die Süßkirschen reif werden, Erdbeeren beginnen jetzt gerade reif zu werden, auch im Freiland. Und bei mir im Garten blühen noch die Pfingstrosen, die Akelei blühen immer noch, Flockenblumen blühen, Fingerhut blüht, Goldmohn und Waldmohn blüht, Lichtnelken blühen. Und Kamille blüht bei mir dieses Jahr auch im Garten. In der Tierwelt wird bald die erste Vogelbrut pflücke und demnächst können wir auch uns darauf freuen, dass die Grillen anfangen zu zirpen. Also im April war es durchweg sonnig und tagsüber recht warm, häufig aber auch ziemlich windig und die Nächte, wie gesagt, recht frisch. Oft gingen die Temperaturen so fast bis auf die 5 Grad zurück hier in der Kölner Bucht. Und das hat natürlich den Tomaten und auch vor allem den Gurken nicht so gut gefallen, die Mitte des Monats rausgesetzt wurden. Besonders an Gurken konnte ich sehen, dass da wirklich so Verfärbungen eingetreten sind. Und ich vermute, dass meine Gurken da zumindest einen Wachstumsstopp erstmal eingelegt haben aufgrund der Kälte. Ich habe wie jedes Jahr Tomaten auch vorgezogen und hatte in der letzten Folge auch davon berichtet. Aber mit dem Ergebnis bin ich dieses Jahr leider nicht so zufrieden. Die sind nämlich bei mir sehr hoch aufgeschossen, obwohl sie draußen standen bzw. auch unter Pflanzenlampen und überraschen dieses Jahr mit einem Phänomen, dass sie die jüngsten Blätter oben an der Tomate ganz extrem einrollen. Das habe ich in den Vorjahren so nicht beobachtet und kann jetzt nur spekulieren, woran das lag. Im Unterschied zu den Vorjahren habe ich diesmal die Tomaten eher hin und her getragen und das Foliengewächshaus nicht aufgebaut. Das war anscheinend keine so gute Idee. In dem Foliengewächshaus gelingen sie einfach besser, als wie ich das dieses Jahr gemacht habe. Da habe ich sie nämlich bei warmem Wetter, das heißt so 14 Grad und mehr, auf den Balkon gestellt und bei kühleren Temperaturen, das heißt alles, was unter 10 Grad fiel, dann wieder reingeholt in die Wohnung. Das hat ihnen nicht so gut bekommen wie Zeit im April im Foliengewächshaus. Ich nehme an, dass es damit zu tun hat, dass sie im Foliengewächshaus viel windgeschützter sind. Tomaten mögen ja keinen Wind. Und auch, dass vielleicht das Rein- und Raustragen doch einen Temperaturunterschied ja auch bedeutet hat, der denen vielleicht nicht so gut getan hat. Dieses Blätterzusammenrollen ist immer ein Zeichen von Stress. Die Ursachen können verschieden sein. Es kann Wassermangel sein, es kann aber auch zu viel Wasser sein oder es kann sonstiger Stress sein. Ich tippe hier einfach auf den Wind, der bei mir auch auf dem Balkon teilweise durchaus vorhanden war. So habe ich jetzt leider eher so kümmerliche Gestalten in meinem Tomatenbeet. Ich habe jetzt, um den Kontrast so richtig schön schmerzhaft zu machen, eine Tomate gekauft bei einem Biobauern hier, der bei uns am Wochenmarkt manchmal steht und die quasi anklagend neben meine Exemplare gesetzt. Da kann ich immer schön sehen, was das für ein Unterschied ist. Ja, und ich muss jetzt einfach mal abwarten. Vielleicht bekrabbeln sich meine Tomaten ja noch. Das Auspflanzen ist ja auch immer ein Stress für sich. Sie müssen jetzt erstmal anwachsen. Ich habe auch diesen Rat beherzigt, dass ich am Anfang die Tomaten sehr gut angegossen habe zum Einpflanzen. Etwas tiefer gesetzt natürlich. Und der Rat ist, dass man jetzt erstmal nicht mehr gießt und die Erde kontrolliert auf Feuchtigkeit und wirklich erst dann wieder gießt, wenn die sichtbar anzeigen, dass sie Wasser brauchen. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Also auch zu viel gegossen hätte am Anfang durchaus zu den Ursachen der gekräuselten Blätter mitgehören können. Die obersten Blätter kräuseln bei meinen Tomaten weiter fröhlich vor sich hin. Bei den gekauften Tomaten ist das nicht der Fall. Also ich weiß nicht genau, was das für eine Ursache ist. Verdächtig sind auch immer Erden. Es werden ja jetzt die torffreien Erden zunehmend verkauft und auch benutzt. Und ich habe da also auch gehört, dass diese Erden teilweise nicht so ausgewogen sind. Vielleicht liegt es auch an Nährstoffzusammensetzung, who knows. Ich habe sie auf jeden Fall jetzt auch angedüngt im Beet und muss die Sache jetzt einfach weiter beobachten und hoffe, dass noch was draus wird. Generell haben alle wärmeliebenden Pflanzen, die ich um Mitte Mai herum ausgepflanzt habe, jetzt unter den frischen Nächten gelitten. Also auch die Paprikas und die Auberginen und natürlich vor allem die Gurken sehen leidtragend aus. Auch da hoffe ich, dass es jetzt besser wird, weil die Wettervorhersage jetzt so ist, dass die Nachttemperaturen hier im Kölner Raum eigentlich kaum noch unter die 10 Grad Marke fallen werden. Es wird also generell wärmer, was diesen Gemüsen ja dann hoffentlich gut tut und das Wachstum anregt. Ein Missgeschick ist auf dem Balkon auch noch wegen dem Wind passiert. Ich hatte da eine Oleanderpflanze auf einem Hocker stehen und es war so windig, dass dieser Topf schließlich umgekippt ist und im Umkippen zwei Paprikapflanzen einfach enthauptet hat sozusagen. Die Pflanzen sind über den ersten bzw. zweiten richtigen Blattpaaren gekappt worden und ich habe die jetzt erstmal im Topf aber stehen lassen und siehe da, sie treiben in den Achseln tatsächlich Seitentriebe aus. Ich bin also jetzt gespannt, vielleicht wird da doch noch was draus, das wäre schön. Das trockene und milde Wetter hat dieses Jahr auch wohl in ganz Deutschland die Gespinstmotten sehr gefördert. Die Gespinstmotten sind vor allem in Apfelbäumen und das sind Raupen, die im April sichtbare Gespinste bilden. Das sieht man dann hässlich in den Apfelbäumen. In diesen Gespinsten leben dann kleine Gruppen von diesen Raupen der die Gespinstmotte und die schwärmen dann aus und fressen an den Blättern der Apfelbäume. Man sagt auch, dass die Bäume eigentlich wieder austreiben, selbst wenn diese Raupen die Blätter fast kahl fressen, dass die Bäume das also wegstecken. Es ist nur doch sehr gewöhnungsbedürftig und sieht einigermaßen eklig aus. Dieses Jahr war das auch bei mir recht stark in den Apfelbäumen, stärker wie letztes Jahr, sodass ich tatsächlich es meinen Nachbarn jetzt auch nachgemacht habe und gegen die Motten Neem gespritzt habe. Das Neemöl bewirkt einen Fraßstopp bei den Raupen, hoffe ich jedenfalls, und das verhindert, dass sie dann weiter an den Blättern fressen. Sie sterben nicht direkt, aber verhungern dann wohl mit der Zeit. Der Befall war also so gewaltig, dass ich mich dann doch dazu durchgerungen habe, das zu machen und muss noch beobachten, ob das etwas wirkt, da das jetzt erst etwa eine knappe Woche her ist. Man sieht die Gespinste noch, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Raupen weniger sind, beziehungsweise dass die Gespinste teilweise leer sind. Das Neemöl ist nicht bienengefährlich. Aber es ist wohl so, dass es auch Nützlinge schädigt, die dann auch besagten Fraßstopp bekommen. Neemöl gibt es ja für alle möglichen Anwendungen. Wichtig ist hier, dass man sich eins besorgt, was wirklich für den Pflanzenschutz gedacht ist und zugelassen ist. Und dass man es dann auch laut Packungsbeilage und Anweisung in dem richtigen Verhältnis mit Wasser verdünnt spritzt. Auf den jeweiligen Beipackzetteln wird dann genau erklärt, in welchem Mischungsverhältnis für welche Kultur man das verdünnen muss. Wichtig war im Fall der Apfelbäume, dass man die Blätter von unten bespritzt. Am besten geht das mit so einer Spritzvorrichtung, wo man eine Düse hat, die mit einem Schlauch separat beweglich ist. Da kommt man dann eigentlich ganz gut dran, auch bei etwas größeren Bäumen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich beobachte dieses Jahr auch relativ viele Blattläuse. Störend waren die besonders auf einem ewigen Kohl, den ich habe. Da sind dann halt so viele Blattläuse an den jungen Trieben, dass man die nun gar nicht mehr essen mag. Ich habe da auch das Neemöl jetzt erstmal bei diesem Kohl ausprobiert und habe dann aber nochmal mich belesen. Die nächste Charge werde ich also mit einer Lösung aus Schmierseife dann behandeln. Für eine Schmierseife-Lösung gegen Blattläuse vermischt man 20 Milliliter Schmierseife mit einem Liter Wasser und bespritzt dann damit die Blattlauskolonien mehrmals im Abstand von 7 Tagen. Hier schwanken die Angaben etwas. Es ist hier von 20 bis 50 Milliliter Schmierseife auf einem Liter Wasser die Rede, beziehungsweise 50 Gramm Schmierseife in einem Liter warmem Wasser. Wichtig ist wohl nur, dass die Schmierseife nicht auf die Erde gelangt. Für die Pflanzen selbst ist sie unschädlich. So ist dieses Frühjahr jetzt erstmal im Garten gekennzeichnet an Kämpfen an vielfältigen Fronten. Einiges klappt nicht so wie gewünscht, anderes dagegen doch. Also wenn ich jetzt zu den Tops im Garten komme, dann sind das die Kartoffeln. Die stehen dieses Jahr bei mir sehr gut, sind gut gekommen, sehen gut aus im Beet. Ich hoffe, die Mäuse halten sich zurück. Und also wenn es gut geht, werde ich wohl einiges an Kartoffeln ernten. Und was sehr gut steht im Beet, sind die Erbsen. Ich habe eine Reihe Zuckerschotenerbsen gepflanzt und die blühen sehr schön und haben auch schon die ersten Erbsenschoten angesetzt. Was dagegen gar nicht erst gekommen ist, sind die Möhren, die ich gesät habe. Ich nehme an, das war denen noch zu kalt. Ich habe an der Stelle jetzt einmal Buschbohnen direkt ins Freiland ausgesät und hoffe, dass die auch sowas werden. Ich habe schon gesehen, dass einige der gerade keimenden Bohnen von irgendwelchen Tieren ausgehackt wurden. Anderes kommt aber doch. Stangenbohnen habe ich dieses Jahr auch wieder. Ich habe die Stangenbohnen wieder vorgezogen und will dieses Jahr noch einmal die alte Sorte Gelbe aus Siebenbürgen vermehren. Die steht auch einigermaßen an den Stangen. Und etwas später im Jahr werde ich noch vorgezogene Stangenbohnen Blauhilde diesmal an 4 anderen Stangen, die etwas weiter weg sind, anbauen. Erfreulich momentan ist eine reiche Salaternte. Ich hatte da im Frühjahr satzweise Salate ausgesät, Pflücksalat, aber auch einen Salat Teufelsohren, der sehr lecker ist, ein Romana-Salatartiger. Und da haben wir gerade einen sehr leckeren Salat von gegessen. Salate kann man auch jetzt noch mal gut nachsäen. Salate keimen ja nicht so gut, wenn es sehr heiß ist. Also auch da ist die nächste Woche jetzt gut geeignet, weil die Temperaturen noch nicht ganz so hoch werden. Danach könnte es wieder zu heiß sein, dann keimt der Salat schlecht. Bei uns ist am Mittwoch, Donnerstag noch mal etwas mehr Regen vorhergesagt. Da überlege ich, ob ich dem Rasen da eine zweite Dosis Rasendünger noch vorher verpasse. Das ist ja immer gut, wenn es danach regnet, dann kann der Dünger etwas aufgenommen werden vom Rasen. Ansonsten ist es ja ganz ungewiss, wie der Sommer weitergeht. Wenn es tatsächlich zu der befürchteten Dürre kommen sollte, gehört der Rasen bei mir zu den Gartenarealen, die nicht gewässert werden. Es hat sich in 2 Dürrejahren gezeigt, dass er das auch überlebt. Er ist dann im Sommer wirklich sehr braun und verliert natürlich seine hübsche grüne Farbe, aber er treibt tatsächlich dann im Herbst bzw. im nächsten Jahr wieder aus. Das Wetter ist jetzt warm genug, dass eigentlich alles gepflanzt werden kann und gesät werden kann. Es ist darauf zu achten, dass man bei Radieschen zum Beispiel jetzt Sommersorten wählt, auch bei Salaten. Vorgezogene Pflanzen von Sommerblumen können ausgepflanzt werden, auch vorgezogenes Wintergemüse kann raus und oder noch gesät werden. Ansonsten tritt für die meisten Gärtner wohl aber eine ruhigere Phase im Garten ein. Das ist auch bei mir so. Die wichtigsten Sachen sind jetzt im Beet. Die vorgezogenen, wärmeliebenden Pflanzen sind da jetzt draußen und jetzt sind eher Pflegearbeiten angesagt. Also kontinuierlich hacken, mulchen, verblühtes Abschneiden, Stauden stützen. Wenn sie später verblüht sind, kann man einige Stauden auch zurückschneiden, dann kommt es zu einer zweiten Blüte. Das ist zum Beispiel beim Rittersporn der Fall, bei Phlox. Bei Feinstrahl, noch ist es allerdings nicht so weit, die Der Feinstrahl, den ich auch habe, der blüht bei mir zum Beispiel noch gar nicht. Und wenn man das macht, dann ist es wichtig, dass man die Pflanzen danach auch gießt und noch etwas nachdüngt, weil die braucht natürlich auch Kraft, wenn es zu einer zweiten Blüte kommen soll. Was sonst noch anliegt, ist der Sommerriss bei Apfelbäumen. Der sogenannte Sommerriss ist das Abreißen von frischen Schosstrieben, die die Bäume jetzt bekommen. Wenn die noch jung sind, Ende Mai, Anfang Juni, kann man die einfach am Astnah sozusagen abbrechen. Der Vorteil ist, dass an dieser Stelle dann keine Verzweigungen entstehen und dem Vernehmen nach der Trieb auch nicht mehr nachkommt. Ich habe das dieses Jahr erstmal gestoppt, weil ich da auf diese Gespinste der Gespinstmotten zuhauf gestoßen bin und die Sache doch in dem einen Apfelbaum zumindest ziemlich eklig wurde. Da muss ich erstmal abwarten. Das ist auch mein größter Apfelbaum. Das ist so ein Halbstämmchen, den ich quasi geerbt habe im Garten. Der ist dicht noch mit diesen Gespinsten teilweise bestückt und eben auch mit diesen Schosstrieben. Da werde ich mich demnächst nochmal dran machen. Ich habe an der Gartengrenze, jedenfalls an der einen Seite, noch Spalierobstbäume, drei Apfelbäume und einen Birnbaum. Bei diesen Spalieräpfeln habe ich teilweise den Sommerriss schon gemacht. Da war das auch mit den Gespinsten nicht so schlimm. Aber auch die habe ich dann nachher mit dieser Nehmgeschichte, mit der Nehmlösung besprüht. Eben habe ich im Garten auch noch eine Reihe Salat gesät und Bechermalven nochmal nachgesät. Das hoffentlich ja noch ein wenig regnerische Wetter ist auch dafür günstig. Ansonsten wird auch bald wieder ein Heckenpflegeschnitt fällig. Ende Mai, Anfang Juni treiben die Hecken so richtig schön durch und ich muss da bei mir im Garten immer den Eingang richtig freischneiden. Dieser Zeitpunkt, der ist jetzt schon fast erreicht. Das werde ich demnächst machen, damit ich da überhaupt noch reinkomme. Und ich habe zwei Hecken im Garten, die ich Anfang Juni, Mitte Juni immer zurückschneide. Wichtig ist hier, dass man guckt, dass da keine Nester drin sind. Und wenn ja, auf jeden Fall abwarten, bis die Jungvögel flügge geworden sind. Das ist bei mir im Garten in den Hecken aber nicht der Fall und so kann ich diese Pflegeschnitte dann demnächst machen. Ja, nach der doch recht arbeitsreichen Zeit im Garten im Mai freue ich mich drauf, dass es ruhiger wird, hoffentlich, und werde den Garten dann weiter behacken, gießen, hier und da Unkraut jäten, mulchen natürlich und hoffen, dass das Wetter einigermaßen mitspielt und dass wir ein schönes Gartenjahr weiterhin kriegen und dass der Sommer schön, aber nicht allzu trocken wird. Was Trockenheit angeht, will ich hier sehr gerne eine Anregung von einer Hörerin weitergeben. Corinna hat mir geschrieben und nochmal berichtet, dass sie was sie an Wildtiertränken und auch Insektentränken aufgestellt hat. Das ist natürlich auch sehr wichtig in solchen trockenen Jahren. Auch ich habe eine Vogeltränke im Garten, aber bei solchen Dürren ist es wichtig, auch an die Insekten zu denken und extra Insektentränken zu bauen. Wichtig ist hier, dass die Tiere sicher landen können. Also in einer Wasserschale sollten Steine liegen, wo die Insekten sich draufsetzen können, oder auch einfach Rinde. Viele Insekten trinken dann aus der Rinde oder auch aus feuchten Moosen. Da finden sich im Internet schöne Anregungen, wie man Insektentränken bauen kann. Neben den Vogeltränken und Wildtiertränken allgemein, versteht sich. Das ist logisch, dass in solch trockenen Sommern auch die Tierwelt leidet, nicht nur die Pflanzenwelt. Und Vögel und auch andere Kleintiere und die Insekten freuen sich, wenn sie Wasserstellen in den Gärten finden. Ja, danke an Corinna nochmal für die Anregung. Dann wünsche ich auch euch einen schönen Frühsommer im Garten und sage bis bald. Und eure Ulrike.